die Welt ist in großer Unruhe, aber wir haben einen Ort der Ruhe. Wir haben einen Ort, wo wir geborgen sind, wo wir Ruhe finden, zur Ruhe kommen. Frui Deo, genieße Gott, so heißt die Predigt, die ich euch mitgebracht habe. Den Kerngedanken habe ich so zusammengefasst. Gott liebt es, wenn wir seine Nähe suchen. Und dafür brauchen wir keinen besonderen Grund und wir müssen auch nichts dafür leisten. Wir dürfen einfach so zu ihm kommen. Wir dürfen uns an seiner Gegenwart erfreuen und bei ihm Ruhe finden. Gott zu genießen schenkt uns so einen tiefen inneren Frieden, der selbst dann bestehen bleibt, wenn um uns herum irgendwie alles gerade den Bach runtergeht. Schlagt gerne mit mir eure Bibel auf, und zwar in Apostelgeschichte 17. Und da möchte ich gerne die Verse 27 und den Anfang von Vers 28 mit euch lesen. Apostelgeschichte 17, Vers 27 und, wenn ihr so wollt, 28a. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Was wird in diesem Text ausgesagt, was Gott wichtig ist? Alles, was Gott hier auf dieser Erde getan hat und tut, macht er, damit wir uns für ihn interessieren. Weil er möchte, dass wir ihn suchen und auch finden, dass wir in Kontakt mit ihm kommen und mit ihm leben. Er möchte, dass wir uns von seiner Gegenwart durchdringen lassen und dass wir diese auch genießen können. Von Anfang an war das seine Absicht mit den Menschen, dass wir seine Gegenwart spüren, dass wir uns darin wohlfühlen und Ruhe finden, zur Ruhe kommen, dass wir gerne mit ihm Zeit verbringen, dass wir uns an seiner Schöpfung erfreuen. Seine Gegenwart ist das Wichtigste und Größte, was wir in unserem Leben finden können. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder diese Sehnsucht in sich hat, weil Gott uns einfach so geschaffen hat. Weil es am Anfang ganz selbstverständlich so gewesen ist, noch vor dem Sündenfall. Doch durch diesen Riss in der Menschheitsgeschichte, da haben wir uns eigenmächtig von Gott entfernt. Und dadurch haben wir unser eigentliches Zuhause verloren. Und dieses Vakuum, das ist uns mal mehr und mal weniger bewusst. Bei manchen ist diese Sehnsucht und dieses Bewusstsein unter einem Berg aus Stress, aus Zeitnot, aus allerlei Alltagsanforderungen oder auch durch die Nachrichten verschüttet. Und dadurch wird dieses Gefühl, das da eigentlich in uns wohnt, wird irgendwie ja, überschüttet, übertönt, betäubt. Aber wenn wir uns mal konzentrieren und tief in uns hineinhorchen, dann werden wir diese Sehnsucht finden. Und wenn wir dem Raum geben, dann wird uns das zu Gott führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es heißt, dass du Gott genießen sollst und kannst. Vielleicht denkst du, dass sich das nicht gehört. Vielleicht spürst du da so ein Pflichtbewusstsein in dir pochen, das dir vermittelt, ach, genießen, das klingt irgendwie so nach unterlassenen Pflichten und dann kann es doch nicht richtig sein. Schauen wir doch mal darauf, wie Gott das selbst gemacht hat. Geht er immer nur der Pflicht nach oder genießt er auch mal? Und da hilft uns ein Blick ganz vorne in den Schöpfungsbericht. Was wird uns da über Gott berichtet am Ende eines jeden einzelnen Tages? Gott sah es an und er freute sich daran, es gefiel ihm. Gott hat also nicht nur am siebten Tag geruht, sondern an jedem Tag hat er innegehalten und sich an dem erfreut, was er da gerade gemacht hat. So viel Zeit muss sein. Und die Menschen hat er dann in den Garten Eden gesetzt. Weißt du eigentlich, was Eden bedeutet? In der Bibel lohnt es sich immer danach zu fragen, wie etwas bezeichnet ist, weil dort oft eine Menge Bedeutung darin steckt. Und auch dieser Begriff ist sehr vielsagend. Es gibt mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für dieses Eden. Am treffendsten finde ich Heimat der Freude. Da, wo Gott den Menschen hinstellt, da soll die Freude zu Hause sein. Die Pflicht und im Schweiße seines Angesichts, das kam doch erst nach dem Sündenfall. Das haben wir uns also selbst eingebrockt. Gottes Absicht ist aber, uns ein Zuhause zu schenken. Ein Zuhause der Freude. Und dorthin will er uns wieder zurückführen. Wenn wir ihn lassen, dann sind wir selbst so ein Garten, in dem er wohnt und den er bebaut, damit wir wieder so werden, wie es ursprünglich mal gedacht war. Damit andere uns sehen können, wie gut es Gott mit uns Menschen meint. Bei der Gegenüberstellung von Pflichtbewusstsein auf der einen Seite und Gottes Gegenwart auf der anderen, da fällt einem natürlich schnell die Geschichte von Martha und Maria ein. Da trifft ja beides knallhart aufeinander. Und was sagt Jesus dazu? Er sagt, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und du machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Maria hatte einfach nur die Nähe von Jesus gesucht und seine Gegenwart genossen und Jesus sagt, dass sie es richtig gemacht hat. Er nennt es sogar den besseren Teil. Gegenwart ist ein schönes deutsches Wort. Es hat sogar einen christlichen Hintergrund und leitet sich ab von der Gegenüberwartenden. Und es ist Gott, der gegenüber auf dich wartet. Es bedeutet ihm viel Zeit mit dir zu verbringen. Vielleicht war es auch unausgesprochen das, was Jesus Martha sagen wollte. Martha, ich habe gegenüber auf dich gewartet. Ich habe dich vermisst in unserer Runde. Ich dachte, wir genießen dir gemeinsam Zeit. Du warst so beschäftigt und so am Machen und Tun. Glaubst du etwa, ich bin gekommen, um dir hier zur Last zu fallen, um dir Mühe und Arbeit zu bereiten? Du warst so beschäftigt, ich habe dich wirklich vermisst. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und weiter, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er viel Frucht. Ist das ein Arbeitsauftrag? Oder ist das ein Zeichen, ein Bild, das Nähe ausdrückt? Was muss denn die Rebe tun, um Frucht zu bringen? Muss sie sich irgendwie anstrengen? Nein, sie muss einfach nur dranbleiben und dann bekommt sie die Kraft und sie bringt Frucht. Wenn Jesus das anders sehen würde, dann hätte er ein anderes Bild gewählt. Dann hätte er vielleicht gesagt, ich bin das Reck und ihr seid die Turner. Oder ich bin das Laufrad und ihr seid die Hamster. Nein, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt, der wird Frucht bringen. Vieles in deinem Leben beruht auf Leistung, aber nicht die Beziehung zu ihm. Eine wichtige Botschaft des Glaubens ist, dass es überhaupt nicht um deine Anstrengung geht, sondern um seine. Es ist vollbracht, es ist wirklich alles vollbracht. Alles verbracht, damit du bei deinem Gott zur Ruhe kommen kannst. Es ist kaum zu glauben, wie schwer wir uns damit tun, dies einfach mal anzunehmen, dass Jesus wirklich alles schon getan hat. Wenn ich dich gerade dabei erwischt habe, dass du daran zweifelst, dann mach doch mal einen Vorschlag, was Gott noch tun könnte, damit du dir endlich sicher sein kannst, dass es nicht noch auf ein weiteres Zutun durch deine Person ankommt. Fest steht, er will dir deine Last nehmen, auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, alles richtig machen zu wollen. Genieß doch mal, genieß Gott einfach mal. Das erinnert mich an ein Buch von Nicholas Allen, Jesus nimmt frei, heißt es. In dieser ausgedachten Geschichte, und das ist eine Kindergeschichte, da wacht Jesus eines Morgens auf und er fühlt sich irgendwie völlig erschöpft von dem vielen Gutes tun. Erst versucht er noch weiter seinen Aufgaben, wie an den Vortagen, nachzukommen, aber irgendwie klappt das alles nicht so gut wie sonst. Deshalb geht Jesus erstmal eine Runde spazieren. Er entdeckt dabei viele Blumen am Wegesrand und die schaut er sich gerne an und Vögel findet er dort, die Körner vom Boden aufpicken. Das beobachtet er eine ganze Weile. Dann schlug er in dieser Kindergeschichte, in diesem Kinderbuch, ein paar Purzelbäume. Er ging im Fluss schwimmen und legt sich anschließend unter einen Baum in den Schatten und es kommt, wie es kommen muss, er döst ein. Aufgeweckt wird er von einem leisen Ia vor ihm und als er die Augen öffnet, guckt er in ein großes, graues Eselsgesicht. Der stand ganz nah vor ihm und sah Jesus ganz auffordernd an. Also setzt sich Jesus auf den Rücken dieses Esels und reitet mit ihm dort durch die Wildnis. Danach, es dämmerte schon, kommt so ein schlechtes Gewissen in ihm auf, weil er heute nur an sich gedacht hat, niemandem geholfen hat. Und so ging er zu Gott, um sich mit ihm darüber auszutauschen. Doch dieser lächelt ihn nur freundlich an und dann zeigt er ihm, dass dort, wo er die Vögel beobachtet hat, die dort Körner vom Boden aufpickten, dass da eine Katze im Gebüsch gesessen hat und die hat es auf die Vögel abgesehen. Aber dadurch, dass Jesus da stand und das beobachtet hat, ja, wurde dieses Unheil verhindert. Und Gott zeigte Jesus auch, dass dort, wo er Purzelbäume geschlagen hat, Wasserquellen entstanden waren. Und dort, wo er geschwommen war, hatten die Fischer anschließend einen riesigen Fang gemacht. Alle, denen er mit dem Esel begegnete, die mussten lachen, weil das so lustig aussah. Und dort, wo er im Schatten gedöst hatte, da wuchsen tolle Früchte an den Bäumen. Daher sagte Gott zu Jesus, nur wenn du selbst froh bist, kannst du andere froh machen. Und damit war Jesus sehr zufrieden. Er ging zu seinen 12 Freunden und er verbrachte mit ihnen noch einen schönen und entspannten Abend. Wie hatte ich vor dieser Geschichte gesagt? Er will dir deine Last nehmen. Auch die Last frommer Produktivität. Hör auf damit, alles richtig machen zu wollen. Genieß doch mal. Genieß doch Gott einmal. Von ihm sind wir zur Freiheit berufen. Und das, wie uns die Bibel ausdrücklich sagt, durch Gnade. Also nicht durch eigene moralische Leistung, nicht durch Anstrengung, nicht durch Höchstleistung, nicht durch Verpflichtung, sondern alles ist geschenkt. Das ist die Botschaft, die so schön und so ungewöhnlich ist, dass die Menschen sie gar nicht richtig kapieren und auch irgendwie gar nicht richtig fassen können. Sie sind zwar mal aus Ägypten herausgekommen, aber Ägypten nicht aus ihnen. Weil sie glauben, das kann doch nicht wahr sein. Etwas, was so kostbar, was so schön ist und so wunderbar, das kann doch nicht einfach kostenlos sein. Das muss doch irgendwie verdient und erarbeitet werden, so wie wir auch in Ägypten für unser Essen schuften mussten. Aber bei Gott ist es gerade umgekehrt. Was von Gott kommt, ist immer kostenlos und kann nicht verdient werden. Was für eine große Entspannung und was für eine herrliche Freiheit. Evangelium heißt frohe Botschaft oder Botschaft der Freude. Es ist die Botschaft von diesem Eden, was wir verloren haben, was ja mal die Heimat der Freude gewesen ist. Wenn wir aber nur pflichtbewusst und nüchtern herumlaufen, dann verkörpern wir diese Freude nicht. Dann wirken wir einfach freudlos und sind nicht ansteckend. Wie passt das zu einer Botschaft der Freude? Und wie ansteckend ist es, wenn wir verbergen, wofür uns Gott eigentlich geschaffen hat? Stell dir vor, ein Kollege animiert dich, mal wieder ein Wochenende mit deinem Partner in Venedig zu verbringen. Dazu war der Kinder wegen und aufgrund mancher anderer Verpflichtungen schon lange keine Gelegenheit mehr, so unbeschwert zu zweit eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Wenn du das nun deinem Partner vorschlägst und er dich fragt, sag mal, wie kommst du denn plötzlich wieder darauf? Und wenn du dann sagst, ja, das muss wohl mal wieder sein. Und mein Kollege meint auch, dass das mal wieder sein muss, dass das einfach mal dran wäre. Dann klingt das so sehr nach so einem Pflichtbewusstsein, das man irgendwie erfüllen will, dass der Funke nun mal sich nicht auf deinen Partner überspringen wird. Wie anders wäre es, wenn dein Partner dir das deutlich anmerkt, wie gern du mit ihm Zeit verbringen möchtest. Und wie sehr du dich darüber freust, dass jetzt eine Gelegenheit ansteht dafür. dann muss es noch nicht mal Venedig sein, dann ist der Schauplatz sowas von egal, das kann irgendeine Frittenbude sein oder eine Pension in Castrop-Rauxel, völlig egal, Hauptsache ihr beiden seid zusammen. Und so ist das auch mit Gott. Du bist ihm immer willkommen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, ob du fröhlich bist oder traurig, ob du entspannt bist oder gerade zornig und wütend, ob du gerade frisch gebadet hast oder verschwitzt vom Sport kommst, ob gerade alles Paletti in deinem Leben ist oder dir die Sorgen über den Kopf wachsen. Wenn du mit ihm Zeit zu zweit verbringen möchtest, wenn du mit ihm Zeit zu zweit verbringen möchtest, ist er für dich da und er freut sich darüber. Und dabei schaut er nicht auf die Uhr, so nach dem Motto, Mensch, da warten noch so viele, so der Nächste bitte. Er hat alle Zeit der Welt, er hat alle Zeit, alle Universen und er widmet sie dir, wenn du das möchtest. Du kannst allem entfliehen, was dich nervt, was dich belastet oder bedrängt, spring und du landest in seinen liebevollen Armen. Er fängt dich auf, da kannst du sicher sein und da bist du sicher. Das ist etwas, das du erfassen sollst, besser noch, das soll dich erfassen. Er hält dich und er hält dein Leben in seinen Händen, genieße das. Du kannst auch ganz ohne Absicht zu ihm kommen. Es ist sogar gut, wenn du ohne Absicht, ohne einen besonderen Anlass zu ihm kommst. Mal, wie findest du das, wenn irgendein Freund immer nur zu dir kommt, wenn er irgendwas von dir will? Fühlt sich doch irgendwie ein bisschen schräg an, da fühlt man sich schnell ausgenutzt. Ist nicht befriedigend, ist irgendwie so eine schräge Beziehung. Oft entstehen die schönsten Begegnungen ungeplant. Man sagt ja auch, wer ein Gespräch vorbereitet, der verhindert es. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich nicht auf ein Gespräch mit Gott vorbereiten sollst. Was ich sagen will, ist, dass es nicht immer so sein muss. Es ist keine Voraussetzung dafür. Fühl dich frei, zu ihm zu gehen, egal, ob du vorbereitet bist oder nicht. Dann hast du mich richtig verstanden. Sonst stehst du dir womöglich selbst im Weg und denkst andauernd, ist kein guter Zeitpunkt, jetzt zu Gott zu gehen. Resultat wäre dann, dass du weniger und weniger und weniger Kontakt mit ihm hast. Und das ist eindeutig die falsche Richtung. Denn es gibt ausschließlich geeignete Momente, zu Gott zu kommen, mit ihm in Verbindung zu treten. Und wenn du mal das Gefühl hast, dass es anders wäre, also wenn sich da so ein Gefühl einschleicht, dass dir vorgaukeln möchte, nee, gerade nicht so gut zu Gott zu gehen, dann mach dir bitte bewusst, Gott möchte an jedem Moment in deinem Leben teilhaben und diese Entscheidung, zu Gott zu gehen, ist eindeutig die richtige Entscheidung. Jetzt sagst du vielleicht, ja, er nimmt ja an meinem Leben teil, er sieht doch alles, warum sollte ich ihm das noch erzählen? Ich glaube, dass deine Antwort lauten würde, weil ich viel lieber von dir höre, wie du das subjektiv empfindest, als das, was ich objektiv bei dir sehen kann. Dein subjektives Empfinden liegt mir viel mehr am Herzen, als das, was ich hier sehe. Das ist so wie mit Eltern und Kindern. Vielleicht haben die Eltern schon gehört, was heute Morgen in der Schule passiert ist von irgendwie einer Nachbarin oder so. Und wenn das Kind kommt und erzählt, dann sagt man ja auch nicht nur, weil sie schon mit die Nachbarin erzählt hat, sondern man hört sich das an, weil man das Erleben des Kindes im Vordergrund sieht. Die letzten lauen Sommerabende, die schönen Momente mit dem oder der Liebsten, die Zeiten, in denen man einfach nur da sitzt und die Gedanken schweifen lässt. Nicht, um dadurch wieder fit zu werden für neue Taten und neue Aufgaben, sondern absichtslos, zweckfrei, einfach nur so. Diese Art des Genießens, die hat ganz viel mit Gott zu tun. Fui Deo non uti Deo. Das heißt, Gott zu genießen, ihn aber nicht zu gebrauchen, im Sinne zu auch irgendwo missbrauchen, ausnutzen. Einfach an Gott zu glauben, einfach ihm vertrauen, einfach ihm lieben. Dieser Satz erinnert uns daran, worin all unser Genießen unseres Lebens seine Wurzel hat. Nämlich daran, dass wir unser Leben als ein unglaubliches Geschenk aus Gottes Hand verstehen, ein wunderbares Geschenk, das es zu genießen und zu schützen gilt. Das steht uns allen offen. Wenn wir doch nur mal still sind, da sind, bei uns und in Gottes Nähe, dann wird deine Seele von Freude durchkitzelt. Dann genießt du Gott, dann lässt du dich von Gott lieben und so blüht seine Liebe in dir auf. Die Bibel ist voll davon, dass es uns gut gehen soll, dass wir uns freuen sollen. Hier mal eine kleine Auswahl in schneller Folge. Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude an Gott ist eure Stärke. Psalm 16, Vers 11. Und hier gerichtet an Gott: Du zeigst mir den Leben, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Johannes 10, Vers 10. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Und zwar ein gutes, ein volles, ein glückliches Leben. Philipper 3, Vers 1. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Und Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Da ist sie wieder, diese Verbindung. Diese Verbindung zu Gott ist so wichtig. Isaac Newton hat mal gesagt, wir müssen das Evangelium nicht so lesen, wie ein Notar ein Testament verliest. Der liest das so, ich sag mal, mit sonorer Stimme und Punkt. Sondern wir sollen es so lesen, wie ein rechtmäßiger Erbe es liest. Der bei jedem Satz voller Freude und Jubel ist: Das ist für mich, das ist alles für mich. Freut euch mit mir und erbt auch. Dann ist unsere gemeinsame Freude willkommen. Geteilte Freude ist ja bekanntlich doppelte Freude. Wie schade, wenn wir dieser Freude schon selbst im Wege stehen, und diese verhindern. Wie zum Beispiel beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, dieser ältere Bruder, der sich einfach nicht darüber freuen möchte, dass der Jüngere wieder da ist. Obwohl der Vater ihn dazu auffordert, sich mit ihm zu freuen, kommt er dem nicht nach, sondern bevorzugt es, in seiner Schmollecke zu bleiben. Nur nicht mal das Mastkalb kann ihn locken, und so bringt er sich um jeden Genuss, und noch schlimmer als das, er beschämt seinen Vater mit diesem Verhalten. In Lukas 15 sind ja noch mehr Gleichnisse zu finden, und was diese Gleichnisse alle gemein haben, es geht immer um die Freude. Da wird etwas wiedergefunden und die Freude ist da und die Freude wird auch geteilt. Da werden die Nachbarn oder wer auch immer mit dazu genommen, um sich halt über diese Wiederentdeckung, dieses Wiederempfinden zu freuen. Und übrigens, der jüngere Sohn in dem Gleichnis wollte mit Pflicht sein Fehlverhalten wieder gut machen. Als Tagelöhner wollte er arbeiten, aber sein Vater hatte etwas Besseres für ihn. Und dem Sohn hatte sich schon wieder dieses Ägypten ausgebreitet, doch der Vater nimmt ihm das und schenkt ihm dafür Freiheit. Ein anderer Gedanke: Gott hat so viele schöne Dinge geschaffen. Und ich frage mich, wie muss er sich fühlen, wenn wir da so achtlos daran vorbeigehen? Auch hier besteht die Gefahr einer Entfremdung. Wenn wir den ganzen Tag nur vor irgendwelchen Bildschirmen hocken und selbst wenn wir im Freien sind, nur in irgendwelche Bildschirme starren, und gar nicht sehen, was um uns herum gerade an schöner, frühlingshafter Natur entsteht und wächst, dann geht das letztendlich auch gegen unseren Schöpfer. Dann fehlt uns das natürliche Umfeld und es fehlt uns der Genuss daran, was Gott da für uns vorbereitet hat, was er in die Natur zum Beispiel hineingelegt hat. Gott ist jemand, der mit uns auf allen Wegen unterwegs sein möchte. Er möchte alle diese Wege mit uns gehen, diese ganz normalen Wege. Und oft gibt es Situationen des Lebens, da schreien Leute zu Gott und sagen: Hol mich hier raus. Und ich könnte mir denken, dass Gott antwortet: Nein, du bist an dem richtigen Platz. Du bist mit Absicht dort an dieser Stelle, auf diesem Weg. Bring mich da rein, damit wir gemeinsam dort etwas bewegen können. Dadurch, dass Gott immer mit dir geht, ist dort, wo du hingehst, automatisch Reich Gottes. Mach dir das mal bewusst. Wenn Gott mit dir geht, und von seiner Seite aus steht das Angebot, dann ist überall dort, wo du hingehst, Reich Gottes. Und das besteht aus Gerechtigkeit, aus Friede, aus Freude im Heiligen Geist. Ziemlich attraktiv, oder? Und so wirst du dann auch anstecken. Und du zeigst anderen, wie das geht, wie man Gott genießen kann, wie man diesen tiefen inneren Frieden finden kann, trotz unruhiger Zeiten. Wenn man einen Rosengarten besucht, dann haftet einem hinterher so ein leichter Geruch von Rosen an. Und in der Gemeinde, da sind wir diese Rosen. Und wer bei uns zu Besuch kommt, der soll auch so ein bisschen Duft mitnehmen und nach draußen tragen. Ich wünsche mir, dass es hier so ist. Gott sieht dich an wie eine Blume und er möchte dir so viel schenken. Zum Beispiel ein Ort der Zuflucht. Das wird in Psalm 57, Vers 2 so schön ausgedrückt. Da wendet sich der Psalmschreiber an Gott und sagt, bei dir suche ich Zuflucht. Bei dir bin ich geborgen wie ein Küken, das sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Erinnert ihr euch noch an die Orkane vor 2 Wochen oder wann das war? Oder 3 Wochen jetzt schon? Stellt euch das vor, so ein Küken im Orkan. Wie es hin und her gerüttelt wird von dieser Macht, die in so einem Sturm oder einem Orkan liegt. Und dann hat es die Gelegenheit, zu der Mutter zu schlüpfen und unter ihren Federn ja, Zuflucht zu finden. Was für ein schönes Bild. Unwetter wird es auch weiterhin in deinem Leben geben. Gott verspricht uns keine Verschonung von Krisen, sondern er verspricht uns diesen Ort der Zuflucht, diese Geborgenheit, die wir bei ihm finden können. Ernst Ferstel hat gesagt, ein erfülltes Leben ist keine Folge der Erfüllung aller Wünsche, es ist die Frucht eines mit Liebe erfüllten Herzens. Das ist ein weiteres Geschenk, ein mit Liebe erfülltes Herz. Das übertrifft doch alle materiellen Wünsche, oder? In Psalm 85, Vers 11 heißt es, Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Ich finde die Liebe so schön. Hier muss ich immer grenzen an dieser Stelle. Stell dir jetzt mal vor, Gerechtigkeit und Frieden, das, was wir gerade in dieser Welt vermissen, die küssen sich. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten, das auszudrücken, aber das ist eindeutig die beste Möglichkeit. Oder Johannes 1, Vers 16 und 17, das ist auch jetzt der letzte zitierte Bibelvers, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen, aber durch Jesus Christus schenkt er uns seine vergebende Liebe und Treue. Die Forderungen, die ich aber hier als Aufforderungen verstehe, nämlich die Aufforderung, ein gelingendes Leben ja, dem Raum zu geben, das wird hier durch vergebende Liebe, vergebende Liebe und Treue abgelöst. Merkst du, wie viel diese Texte mit dir zu tun haben? Was in der Bibel steht, nicht vorrangig da, um zu berichten, was da irgendwie damals gewesen ist, dass wir davon auch erfahren, wie das denn da so war, sondern es steht da, damit es auch heute und morgen, dass es Tag für Tag passiert in deinem Leben, damit es sich in deinem und meinem Leben auswirkt und fortsetzt. Und das tut es. Das tut es, wenn wir uns diesem herrlichen Gott öffnen, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihn in unser Leben lassen, wenn wir ihn genießen und das, was er mit uns vorhat, wenn wir dem Raum geben. Mein großer Wunsch ist, dass das passiert und eintritt. Dass das passiert und eintritt, was Gott für mich geplant hat. Was kann es Besseres geben, als dem Raum zu gehen? Er hat nur gute Absicht mit dir, er hat alle Möglichkeiten. Warum sollte ich dich dagegen sperren? Was kann es Schöneres geben und Besseres geben, als wenn genau das passiert, was Gott für dein Leben vorbereitet hat und im Sinn hat? Schon im Alten Testament verwendet Gott diesen Begriff für dieses göttliche Glück, Shalom. Und er sagt, das ist das, was ich dir schenken möchte. Das ist Lebensniveau, das auch ohne Geld funktioniert. Das ist Liebe, die ohne Bedingungen wertvoll ist und stark. Shalom, das ist Frieden und es meint eine tiefe Befriedigung, tiefes inneres Glück. Da kann alles den Bach runtergehen, aber dieses Glück bleibt. Wende dich Gott zu. Genieße seine Gegenwart und göttliches Glück. Sein Frieden und seine Ruhe werden sich in deinem Leben ausbreiten. Shabbat Shalom. Amen.